Dark Berlin, der Podcast mit Alexander Soyer.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer, der Podcast zur Hörspielreihe Dark Berlin. Wir sind wieder in den Fritz-Ton-Studios, diesmal mit einem besonderen Gast, Harold Zelowski. Guten Tag erstmal.
Schönen guten Tag.
Herr Zelowski, Sie werden gerne, fälschlicherweise, darüber haben Sie mich schon aufgeklärt, als Historiker, als Polizeihistoriker bezeichnet, weil es einfach kürzer ist. Sie sind Polizist, Kriminalkommissar im...
Erster Hauptkommissar der Schutzpolizei im Ruhestand. Das wäre der Dienstgrad, aber Dienstgrade sind Schall und Rauch. Und sagen Sie einfach Harold Zelowski zu mir.
Dark Berlin, die Berlin der 20er Jahre, die Hörspielreihe Berlin der 20er Jahre. Ja. Und da kennen Sie sich auf jeden Fall besser aus, als wir wahrscheinlich alle zusammen, die wir bislang schon darüber geredet haben. Ist es denn ein dunkles Berlin gewesen oder ist das eher ein Klischee, wenn wir uns in diese 20er Jahre zurückbewegen?
Nun muss man wissen, die Kriminalpolizei hat eigentlich in allen Epochen mit der dunklen Seite des Lebens zu tun. Die Weimarer Republik, man nimmt ja als Termin den 9. November 1918, also Abdankung des Kaisers und Königs Wilhelm II und die Ausrufung der Republik durch Scheidemann und Liebknecht dann am Schloss. Und als Ende der Republik die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler. Also diese 14 Jahre Weimarer Republik hatten natürlich viel Licht. Das wird heute immer belichtet, die sogenannten goldenen 20er, die, wie wir ja wissen, nicht so golden waren. Eigentlich waren es die Jahre 24 nach der Währungsreform bis 1929, Oktober, bis die Weltwirtschaftskrise begann. Aber es gab eben auch viel Schatten, viel Elend. Und insbesondere für die Kriminalpolizei waren die Jahre des Beginns der Weimarer Republik ganz, ganz schwer personell. Und auch von der Arbeit her, also von 1918-19 bis 1923 und dann natürlich auch wieder die Jahre 29, wo die Wirtschaftskrise langsam anfängt, bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten, wo die Kriminalpolizei dann immer mehr in politische Auseinandersetzungen zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten reinkam. Das wollten sie eigentlich gar nicht. Sie wollten zwar keine apolitische Kriminalpolizei sein, aber eine relativ unpolitische Kriminalpolizei. Das ist ihnen natürlich aber dann auch nicht immer mehr gelungen.
Ein spannender Aspekt, auf den ich jetzt auch heute nochmal in der Vorbereitung unseres Gesprächs gestoßen bin, es war ja der erste Versuch, eine demokratischere Polizei auf die Beine zu stellen. Das hat ja natürlich sicherlich auch in der Strukturierung, in der Vorgehensweise, in der Rekrutierung von neuen Polizisten eine ganz große Rolle gespielt. Also das, ich hatte das irgendwie ja gar nicht mehr so richtig im Kopf, dass das ja eben auch natürlich ein Teil war. Republik, Demokratie, ja, aber natürlich auch in der Polizei. Vorher war es eine staatliche Polizei.
Man kreierte ein neues Polizeibild, aber natürlich noch nicht zum Beginn der Weimarer Republik, weil es da drüber und drunter ging. Terroristische Anschläge, Putschversuche, Revolutionsversuche, alles Mögliche. Und erst als nach der Währungsreform Ende 1923 es besser wurde, da konnte man sich überhaupt erstmal bei der Polizeiführung und beim preußischen Innenministerium so richtig Gedanken machen, was wollen wir eigentlich und was machen wir eigentlich für eine Polizei? Und da haben sie sehr große Anstrengungen unternommen, die dann auch sehr deutlich wurden in dieser großen Polizeiausstellung von 1926, die wir unter dem Funkdom ja in den Messehallen, dem frisch erbauten Funkdom, in den Messehallen hatten. Und der Slogan war dann, treten Sie näher, also nicht wieder der alte Obrigkeitspolizist, der Pickelhauben bewährte, sondern kommen Sie her, treten Sie näher, wir zeigen Ihnen hier, was wir machen. Und dann wurde auch der Slogan geprägt von der Polizei, dein Freund und Helfer. Auch der Begriff Volkspolizei, man sagte, wir sind jetzt nicht mehr die obrigkeitsstaatliche Polizei, sondern wir sind die Volkspolizei für alle Deutschen. Und das griffen die Nazis auch auf, aber die meinten natürlich nur Volksdeutsche, andere wollten sie ja ausgrenzen. Was? Zu Anfang war alles drunter und drüber und das kam alles erst so 25, 26 und so. Nicht?
Kann man denn vielleicht trotzdem, auch wenn es in den ersten Jahren der 20er noch nicht so bürgerfreundlich vielleicht war und vielleicht noch nicht ganz so demokratisch und natürlich noch personell auch vieles aus dem Kaiserreich übrig geblieben ist, kann man trotzdem die Polizei und die Polizeiarbeit der 20er Jahre so als Fundament unserer heutigen Polizeiarbeit verstehen?
Na, ich sage mal, als dann der Zweite Weltkrieg verloren war, da baute man in Westdeutschland und Westberlin insbesondere wieder eine Polizei nach dem Vorbild der Weimarer Republik auf. Es war ja die erste deutsche Demokratie und nun versuchte man, da auch anzuknüpfen. Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, Volksschule war eigentlich erstmal Grundeinstellung. Damals hieß es praktischer Zweig, gibt es ja heute nicht mehr. Und auch hier wieder eine Einheitslaufbahn. Sie mussten, also ich habe als Abiturient sogar von der Pike angefangen und konnte dann mich von Lehrgang zu Lehrgang weiterentwickeln und dann in den jugendlichen Dienst kommen, nicht? Oder man hätte auch in den höheren Dienst kommen können. Also da hat man das Gute aus der Weimarer Republik weiter auch übernommen, keine Frage.
Wie war denn die Realität für die Polizisten in dieser Zeit?
Die königliche Schutzmannschaft zu Berlin, das war jetzt dieser pickelbewehrte alte Blaue, die sollte aufgelöst werden. Wir hatten Arbeiter- und Soldatenräte und die kamen zum Polizeipräsidium. Der Polizeipräsident bekam erstmal Nervenzusammenbruch, schickte dann einen Stellvertreter raus, der mit den Arbeiter- und Soldatenräten und der Masse der Leute da verhandelte. Und dann kam einer, der hieß Emil Eicher, und der sagt, ich bin der neue Volkskommissar hier für die öffentliche Sicherheit. Und dann sind die Polizisten auf dem Lichthof des Präsidiums am Alexanderplatz, da wo heute Alexa steht. Die hat man da zusammengetrieben und dann wurden sie entwaffnet. Und das war also für sie sehr demütigend. Dann wurden sie alle nach Hause geschickt. Und die Kriminalpolizei, die hat eigentlich bei jedem Epochenwechsel immer ein bisschen mehr Glück. Jede neue politische Institution will ja Kriminalität bekämpfen und muss sie ja auch bekämpfen. Und in jeder politischen Neuordnung, ob sie nun evolutionär oder revolutionär ist, ist ja ein gewisser Unsicherheitsfaktor in der Gesellschaft immer mit drin. Das heißt, man braucht gute Leute, Praktiker, die Bescheid wissen und die Kriminalität und Kriminelle verfolgen können. Und insofern hatte die Kriminalpolizei mehr Glück. Die wurde zwar auch entwaffnet, aber sie haben nach 10 Tagen ihre Waffen dann auch schon wiederbekommen und konnten also weitermachen. Wer kein Glück hatte, es gibt ja nicht die Polizei, es gibt ja Schutzpolizei, Kriminalpolizei, dann gibt es verschiedene Zweige. Es gab auch die politische Polizei in der Kaiserzeit und Zeit des Preußentums. Polizei war ja immer Ländersache, also nicht des Deutschen Reiches, sondern preußische Polizei. Und die politische Polizei, das waren so circa 300 Männer, die wurde aufgelöst natürlich. Und als dann der Kommunist nach 2 Monaten aus dem Präsidium rausgeschossen wurde, im Januar 1919, da wurde ein SPD-Mann, Polizeipräsident Eugen Ernst, der wurde auch sehr drangsaliert während der preußischen Königszeit. Ein Publizist war das und der schrieb auch, unter anderem schrieb er auch, ja, die politische Polizei muss völlig abgeschafft werden. Das ist unsere große Forderung. Als er dann aber Polizeipräsident hier wurde, 1919, da merkte er, na ja, ich muss ja gegen Spartakus kämpfen, also gegen linke Gruppen, gegen rechte Gruppen. Ja, ich brauche wohl doch Polizeibeamte. Und dann gab es wieder die politische Polizei, nicht? Sodass die politische Polizei, die fing dann bei den Freikorps an. Und das war natürlich jetzt das Problem. Die öffentliche Sicherheit und Ordnung konnte die SPD, Friedrich Ebert, Philipp Scheidemann, nicht garantieren im November 1918. Denn die unabhängige SPD, die sich während des Krieges gebildet hatte, weil sie ja die Kriegswaffen kosten ja etatmäßig im Reichstag nicht mehr bezahlen wollten, die wollten eine andere Republik haben. Sie müssen ja sehen, dass kurze Zeit vorher in Russland die Romanows abgesetzt und erschossen wurden und die Sowjetunion entstand. Und das waren natürlich dann für die linken Kräfte das große Vorbild. Sie wollten also eine sozialistische Republik haben. Und der Liebknecht hat ja dann auch 2 Stunden, nachdem Philipp Scheidemann, ich sage mal, die parlamentarische Republik vom Reichstag ausrief, hat er 2 Stunden später am Königlichen Schloss, deswegen gibt es ja diesen Balkon noch im Staatsratsgebäude, jetzt gibt es ihn ja 2-mal sozusagen, die sozialistische Republik ausgerufen. Nicht? Und das war die große politische Frage. Parlamentarische Demokratie nach westlichem Vorbild, SPD, sozialistische Räterepublik nach sowjetischem Vorbild. Und keiner wollte nachgeben. Und die SPD hatte jetzt das Problem, wie können wir uns erwehren? Und sie griffen dann zurück. Es kam zu einem Pakt zwischen der alten Bürokratie und der alten Reichswehr und der SPD gegen die linken Kräfte, die ja dann in der Silvesternacht 1819 auch im heutigen Berliner Abgeordnetenhaus im Preußischen Landtag die KPD gründeten, nicht? Spartakus. Und dann gab es Straßenkämpfe. Die alte Polizei gab es ja nicht mehr. Es gab sie zwar noch, denn ein Gewerkschaftler, der auch malträtiert worden war, immer während der preußischen Königs- und Kaiserzeit, der war clever, der unterstellte die alte blaue Berliner Polizei dem Arbeiter- und Soldatenrat. Dann sagten die, naja, wollen wir mal sehen, aber ohne Waffen erstmal, eine Armbinde bekommt er auch noch, nicht? Hier, wir werden euch mal unter Kuratel stellen, aber sie konnten zumindest bestehen bleiben, nicht? Aber sie hatten natürlich keinen politischen Einfluss oder konnten hier nichts politisch bewegen. Und die SPD verließ sich dann halt auf die zurückkommenden Truppen, die zwar den Ersten Weltkrieg verloren hatten, aber im Falle eines Bürgerkrieges, sie waren ja gut gerüstet. Sie waren auf dem modernsten Stand der Zeit. Sie hatten Lastwagen, das gab es erst seit dem Ersten Weltkrieg überhaupt, auch Polizeiautos dann nach dem Ersten Weltkrieg, nicht? Sie hatten Minenwerfer, sie hatten Geschütze, sie hatten Maschinengewehre, waren also ausgebildete Leute. Und wer war das nun? Das waren die Leute der Garderegimenter. Also das gab es natürlich nur in und um Berlin. Das waren die Adligen aus ganz Deutschland, die ihre Kinder zum Wehrdienst hier in die Garderegimenter schickten, nicht? Und diese Garderegimenter kamen ja zurück, Berufssoldaten in der Regel auch, nicht? Und die boten sich nun an, Krieg war verloren, ja, was sollten sie machen? Man musste ja entmilitarisieren. Es kam ja bald Versailles, nicht? Mit dem 100.000 Mann her. Die Wirtschaft lag da nieder. Also die boten sich dann in Form von Freikorps an, jetzt Spartakus und die Linken zu bekämpfen. Und da gab es hier ganz blutige Unruhen in Berlin. Einmal die Januarunruhen. Da wurde ja dann Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, also die Kommunistenführer, auch ermordet von Angehörigen der Garde-Kavallerie-Schützendivision. Die saßen im Hotel Eden hier, gerade rüber vom Elefantentor und vom Aquarium. Die wurden dann sozusagen auf der Flucht erschossen, in Anführungszeichen, nicht? Und dann wurde nochmal versucht, eine linke Republik zu erreichen. Die sogenannten Märzunruhen, es wurde ein Generalstreik ausgerufen. Und ja, die Truppen, die die SPD holte, die gingen dann auch nach links. Die Volksmarinedivision, die waren also politisch nicht so sicher für die SPD. Und dann hatten sie den SPD-Politiker Noske, der ja den berühmten Satz dann prägte, also einer muss der Bluthund werden, also ich werde Kriegsminister, ich werde ja den Kriegszustand verkünden und werde dann also diesen Aufstand niederschlagen. Und dann gab es, überlegen Sie mal, 1200 Tote in Berlin. 1200 Tote, man stellt sich das nur mal vor. Die Leute wurden alle standrechtlich erschossen, nicht? Und das machte nicht die Polizei, weil die Polizei ja gar nicht in der Lage war dazu. Das waren die Freikorps. Und deswegen will ich diesen Gedanken ganz kurz noch zu Ende führen. Die SPD legte dann Wert auf eine militärische Polizei, die also linke, rechte, aber eher linke Aufstände auch niederhalten kann, sodass der Polizeigedanke, den wir heute haben, Prävention, Sicherheit, Strafverfolgung, diese Sachen überhaupt keine Rolle spielte, sondern wenn sich wieder ein Putsch oder ein Revolutionsversuch zeigt, dann muss der runter. Und dann wurde eine Sicherheitspolizei gegründet, Solstark in Berlin, 10.000 Leute, 1919. Und das war die neue Polizei.
Wie war denn die Haltung gegenüber der Polizei? Waren das angesehene Menschen? Hatte man Respekt vor Polizisten?
Also die Menschen waren ja noch vom autoritären Kaiserstaat geprägt. Der Krieg hatte viele natürlich, auch Männer insbesondere, verrohen lassen. Das dürfen wir nicht vergessen, nicht? Der spätere Polizeipräsident Grzinski hat ja mal in einer Rede dann gesagt, 1931, da ging es um die Ringvereine und Anzeigen erstatten.
Die Ringvereine müssen Sie vielleicht kurz erklären.
Ja. Ringvereine, das waren ja kriminelle Gewerkschaften, in Anführungszeichen, müssen wir mal sagen, die sich aber sehr schnell zu kriminellen Syndikaten entwickelten. Nicht? Und der sagte also, ja, die Leute haben das Kriegshandwerk erlernt, aber sie haben die Ehre vor dem Leben verloren. Nicht? Also das war das große Problem. Und der Respekt war erstmal vor den Waffen da. Denn die Sicherheitspolizei war bewaffnet. Und die hat auch kein großes Fehlerlesen dann gemacht. Sie waren aber eben halt keine Kriminalpolizei. Sie sollten natürlich auch in Berlin Straftaten verfolgen. Aber sie hatten gar nicht das Know-how. Sie waren ja darauf überhaupt gar nicht spezialisiert. Weißt? Und die Kriminalpolizei, na klar, sie hatte schon ein Ansehen und es gab auch Respekt. Und dieser Respekt ging dann aber auch unter, insbesondere in den Massendemonstrationen und Saalschlachten und Straßenschlachten denn von den Kommunisten und Nationalsozialisten, aber insbesondere gegenüber der Schutzpolizei. Nicht? Es gab in einigen Bereichen am Schlesischen Bahnhof, der heute der Ostbahnhof, da ging man Doppelstreife. Oder man wurde dann auch schnell abgelöst. Nach einer gewissen Zeit von der Bereitschaftspolizei, damit mal andere wieder dahin kamen, damit man die nicht rausgekriegt haben, wo wohnt denn dieser Polizist überhaupt, nicht?
Wir haben jetzt viel auch über natürlich die politisch motivierten und gewerkschaftlich motivierten Stellungskriege in dieser Zeit, über Verrohung gesprochen,
ja.
Nach der Nachkriegs-, also nachvollziehbarer Verrohung der Menschen auch, der Männer, der zurückkehrenden Männer. Wie sah denn die ganz normale Kriminalität eigentlich aus in Berlin in dieser Zeit? Unabhängig davon, unabhängig von den Straßenschlachten.
Ja, wir müssen jetzt wieder, wir können nicht sagen, es ist die Kriminalität der Weimarer Republik. Wir müssen wieder die ersten drei Jahre sehen.
Ja.
Mord und Totschlag, Revolution, Putsche, Inflation. Dann müssen wir die goldenen 20er sehen, 24 bis 29 und dann die beginnende Weltwirtschaft, die beginnende erstmal, die dann 31, 32 schlimmer wird bis 33. Nicht? Und wir haben das immer in allen Kriegen und insbesondere unmittelbar auch nach Kriegen. Die Kriegswirren bringen eine ungeheure Kriminalität immer mit sich, weil es für die meisten ums tägliche Überleben geht. Das hören Sie auch am Sprachgebrauch immer. Man geht etwas besorgen. Man geht etwas hamstern. Nicht? Also ist ja eigentlich Diebstahl. Aber schon die Begriffe werden entkriminalisiert, sage ich mal. Ne? Das hatten sie nach dem Zweiten Weltkrieg ganz genauso. Nicht? Das hatten sie schon zur Zeit der napoleonischen Unruhen. Da wurde überhaupt dann das Berliner Polizeipräsidium auch gegründet. Nicht? Und die Kriminalpolizei zwei Jahre später, 1811. Ne? Und wenn es dann besser wird, na, dann haben sie, ich sag mal, die normale, in Anführungszeichen, Kriminalität, die man halt immer so hat. Und dann hatten wir, ich sage mal, in den späteren Jahren der Weimarer Republik in der Endphase hatten wir also vielfach Körperverletzungen, Schießereien und solche Sachen. Also insbesondere aber mehr, ja, wie, Sie können den Unterschied gar nicht machen. Ist es noch ein politisches Delikt? Ist es ein kriminelles? Ist beides wahrscheinlich? Also was immer zunimmt in den großen Krisenzeiten sind die Vermögensdelikte. Also Diebstahl, Einbruch. In einer Großstadt wie Berlin macht die Kriminalstatistik immer kaputt die Eigentumsdelikte. Denn auf dem Land, da wird nicht geklaut. Wenn sie bei Tante Erna in den Lebensmittelladen gehen, da sind sie bekannt. Und wenn sie da was klauen, dann brauchen sie keine Gefängnisstrafe. Dann guckt sie im Dorf niemand mehr an.
Mit der Hörspielreihe Dark Berlin und der Podcastreihe Dark Berlin bewegen wir uns ja aber natürlich auch im mörderischen Umfeld.
Ja.
Wie mörderisch war denn diese Zeit und wie groß ist auch einer der Protagonisten dieser Reihe und historische Figur Gennert, eine Lichtgestalt der Polizeiarbeit, denke ich, bis heute. Wie wichtig war der auch für die heutige Polizeiarbeit?
Ja, also in der Weimarer Republik gab es eine Reihe von Kriminalkommissaren. Einer hier, der Engelbrecht, schrieb sogar Bücher, teils alleine, teils mit einem Journalisten namens Heller zusammen. Und die Zeitung nannten die auch namentlich immer, wenn sie Erfolge hatten. Das gab es dann aber nach dem Preußenschlag von 20. Juli 1932 nicht mehr. Da wurde das demokratische Preußen durch Reichsexekution zerstört. Und es kamen die Ultrarechten, noch nicht die Nazis, die Ultrarechten jetzt ran um Reichskanzler von Papen. Und der Polizeipräsident war ein Chorbruder von ihm, Melcher hieß er, der verbot dann, dass Polizisten namentlich genannt werden. Er sagt also, damit hier mit euren Starrummeln, in Anführungszeichen, ist jetzt Schluss, gibt's nicht mehr. Und die Nazis haben es dann auch nochmal verboten. Die haben dann eher ihre Nazi-Größen, ja den späteren Chef der Ordnungspolizei, Kurt der Lüge, nochmal rausgestellt, und andere, aber nicht mehr die Kriminalkommissare. Aber das ist richtig, die waren berühmt. Und einer der sehr guten Leute und auch bekannten Leute war Ernst Gennert, keine Frage.
Er hat es dann ja auch sogar geschafft, unter nationalsozialistischer Herrschaft dann noch weiterarbeiten zu dürfen, wenn auch natürlich mit ein bisschen gedeckelt.
Also Ernst Gennert war nicht apolitisch, aber unpolitisch. Er hat auch versucht, die Kriminalpolizei rauszuhalten aus diesen ganzen Geschehnissen, den politischen Kämpfen, die wir hier hatten, und aus den Mordermittlungen. Er hat es nicht immer geschafft, zum Beispiel als die politische Polizei, die kam nicht weiter bei der Ermordung von zwei Polizisten 1931, Anlauf und Lenk vor dem Kino Babylon, was gerade 1929 ja damals gebaut wurde, heute Rosa-Luxemburg-Platz, damals der Bülow-Platz. Und dann wurden 1934 die Ermittlungen nochmal aufgenommen. Und da hat man gesagt, naja, das macht mal die politische Polizei, die war war schon mutiert zur beginnenden Gestapo, hat man gesagt, naja, das sind alles SS-Leute, die haben aber keine Ahnung von kriminalpolizeilicher Arbeit, geben wir mal den Gennert. Und Gennert hat dann ermittelt, aber in der Regel, er versuchte sich und sein Kriminalgruppe M, so hieß dann die Mordinspektion ab November 33, rauszuhalten aus diesen politischen Querelen, was ihm eigentlich auch im Grunde gelungen ist. Er hat später auch dann nochmal die Gebrüder Sass vernommen, die ja in der Weimarer Republik, sie hatten ja die besten und teuersten Rechtsanwälte, Dr. Erich Frey, Max Alsberg und andere, die dachten, du sagst ja nichts. Und da sagte dann Gennert auch, weiß nicht, ob es der Erich oder der Franz das war, die Zeiten sind jetzt vorbei. Gestehen Sie, wo haben Sie das gemacht damals am Wittenbergplatz hier, den großen Einbruch in der Depositenkasse, ne? Des Kontobank. Und ja, denn es gibt jetzt andere Möglichkeiten, ein Geständnis zu erzwingen. Das hat er Ihnen auch gesagt. Das hat er aber Gottlob nicht gemacht. Er hat auch in dieser Zeit seine demokratisch ruhige Art Gottlob weitergepflegt. Aber er hatte nicht mehr das Sagen. Seine ehemaligen Schüler, die waren jetzt schon vom Dienstgrad her sehr viel weiter. Er war der stellvertretende Leiter dann der Berliner Kriminalpolizei zwischen 1935. Aber sein Chef war Erich Liebermann von Sonnenberg. Der war schon zur Zeit der Weimarer Republik Nationalsozialist gewesen. Das war der Berliner Kripo-Chef dann bis 1937. Und ganz groß raus kam sein ehemaliger Schüler Arthur Nebe. der auch in seiner Mordkommission zeitweilig arbeitete, der dann Chef des preußischen Landeskriminalamts wurde und dann Chef des Reichskriminalpolizeiamtes ab 1937. Ne? Die hatten das Sagen. Und die hatten nicht nur polizeiliche Dienstgrade, sondern angeglichen auch SS-Dienstgrade.
Sie haben aber trotzdem die ruhige Art von ihm angesprochen, ja, für die er berühmt war. Wir haben ganz oft in den vorhergegangenen Podcast-Folgen und auch natürlich in den Hörspiel-Folgen haben wir eben auch diese ruhige Art, seine angemessene, zurückhaltende Verhörtechnik, sein Bewusstsein für Beweisaufnahme. Wir haben darüber geredet, dass er das Tatortauto auf den Weg gebracht hat, das Mordauto auf den Weg gebracht hat. Wir haben auch darüber geredet, dass er viele, viele Funde zu viel hat. All diese Dinge, inwieweit, und er ist natürlich auch ein Star, er taucht überall auf. Ja. Er ist eine wirklich prägende Gestalt dieser Zeit, dieser Polizeizeit. Wie wichtig war er mit Ihrer doch etwas fachlicheren Einschätzung?
Also er war schon sehr wichtig. Er hatte ein phänomenales Gedächtnis erstmal. Er hatte ein gutes psychologisches Einfühlungsvermögen und seine Vernehmungen, wenn seine Mordkommissare, er war gar nicht so auf Mord und Mordout, er sagte Mord und Todesermittlung. Ich sehe erstmal einen Toten und dann muss ich erstmal gucken, hatte der einen Unfall, hatte der eine Arztkasper vielleicht nur, war es ein Totschlag oder war es vielleicht Mord? Also es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten, die strafbewehrt sind oder auch nicht strafbewehrt sind, wie jemand zu Tode kommen kann. Nicht? Aber das war natürlich wieder die Boulevardpresse, die jetzt hier hinter war und immer Mord war dann immer jedes zweite Wort, wenn dann Veröffentlichungen und so erschienen. Ja. Er war in seinen Vernehmungen auch sehr väterlich. Er bot den Leuten auch eine Zigarette an. Er lehnte sich zurück und erzähl mal Jungschen und sag doch mal Jungschen, nicht? Also er Berlinerte auch zum Beispiel, sagte er auch mal, ja, sein Bruder war Staatsanwalt, er selber hatte ja auch ein paar Semester Jura studiert. Übrigens ist Erz Gennard in der Strafanstalt Plötzen Seegroß geworden. 1880 geboren in der Plötze. Sein Vater war der Leiter dieser Anstalt als Oberinspektor. Und er pflegte sozusagen, ich fang sie, mein Bruder verknackt sie und fahr dann Sperze in. Und ich habe mir einige Folgen hier angehört. Der Kollege, der da den Ernst Gennard spricht, also genau so muss er gesprochen haben, sag ich mal. Wenn wir das, haben wir ja nun nicht gehört, aber das, was Leute, die bei ihm und unter ihm gearbeitet haben, auch berichtet haben, da muss man sagen, genau so dieser Berliner Urtyp ist er eigentlich auch gewesen. Woher kommt es nun, dass er überhaupt mit den Straftätern so gut zurechtkam? Ich vermute mal, er hat schon als Kind, die haben ja bei ihm im Garten gearbeitet, der wohnte ja in der Plötze, da waren ja die Strafgefangenen. Und beim Leiter haben die auch mal Unkraut gezupft oder gehackt. Das war üblich, kann man sich heute gar nicht mal vorstellen. Ich hatte noch lange Jahre Kontakt mit der Tochter von Bernhard Weiß. Das, der war Staatsschutzchef, Kripo-Chef und nachher Polizeivizepräsident, war der große Gegenspieler von Goebbels, bevor er dann emigrieren musste nach London. Und mit der Tochter hatte ich guten Kontakt, die war mal in Berlin, dann sind wir zum Kaiserdamm, dann die große Dienststelle dort, war das ehemalige Polizeipräsidium Charlottenburg, später dann ab 1920 zu Berlin gehörig und der Bernhard Weiß hatte da seine Dienstwohnung und sie erzählte mir, ich habe als Kind auf dem Hof gespielt und die Strafgefangenen, da war so ein kleiner Zaun und na, die sind dann da immer im Kreis rumgerannt. Da habe ich mich mal gewundert, da habe ich meinen Vater mal gefragt, was ist denn da eigentlich los, was machen die denn da eigentlich immer? Waren also die eingebrachten Personen. Kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Und ich glaube, dass Gennard schon von frühester Kindheit an Strafgefangene auch gesehen hat und sich auch gesagt hat, Mensch, das sind ja Menschen wie du und ich, die vielleicht mal einen Fehltritt gemacht haben oder mehrere auch. Aber ich muss ihn als Menschen nehmen. Und das hat er auch während seiner Vernehmung immer gemacht. Und er hat natürlich die kriminalpolizeiliche Sach- und Facharbeit, er hat sie nicht entdeckt oder erfunden, wie manche schreiben. Genauso wie nicht wie Bill Haley oder Elvis Presley einen Rock'n'Roll erfunden haben. Man hat immer Vorläufer, die schon was gemacht haben, logischerweise auch. Aber er hat das revolutioniert, könnte man vielleicht sagen, oder zu so einem solchen Erfolg geführt, dass seine Aufklärungsraten halt weit über 90% immer waren. Und das ist auch bei Mord nicht immer selbstverständlich.
So wie Sie zum Polizeihistoriker geworden sind, so ähnlich ist das. Sie haben gerade das Einfühlungsvermögen auch angesprochen, was vielleicht bei Gennard nur daran lag, dass er eben tatsächlich auch mit Straftätern groß geworden ist. Ist das auch der Hintergrund dafür, dass er als der auch gerne als der erste Profiler bezeichnet wird? Oder ist das auch wieder so eine Geschichte, wo man vielleicht ein bisschen übertreibt?
Cold Cases und Profiler. Ich sah, die Leute sollen nicht so viel fernsehen. Das wäre ganz gut. Profiler hat es eigentlich immer schon gegeben bei der Polizei. Das heißt ja, dass ich aufgrund vielleicht irgendwelcher Schreiben, wenn es um Erpressung oder Entführung geht, aus dem Sprachduktus oder auch hier die RAF hat ja auch immer viel geschrieben, dass ich versuche, was können das für Menschen sein? Wo können die herkommen? Welche Altersgruppe könnte das sein? Welche Vorbildung könnten die haben?
Wir kommen langsam zum Ende. Wie war das für Sie, diese Hörspielreihe zu hören? Sie haben gesagt, Sie haben einige der Folgen gehört. Nicht nur Gennard. Fühlen Sie sich in diese Zeit so ein bisschen zurückversetzt?
Also was ich gut finde, ist, dass die Stimmung durch einen Erzähler erstmal erzeugt wird. Also ich finde das besser als ein ganzes Hörspiel, was nur als Hörspiel ist. Denn es ist ja unheimlich schwierig. Wir sind ja auch visuell geprägt, alle durchs Fernsehen insbesondere, jetzt sich in eine solche Stimmung reinzuversetzen. Und das kann also ein Erzähler aus meiner Sicht sehr gut machen. Er kann auch den Hörern was vermitteln aus dieser Zeit, ohne belehrend zu wirken. Aber ich finde immer alle, auch Unterhaltung, finde ich immer dann gut, wenn man was aus der Unterhaltung auch lernen kann. Aber wahrscheinlich war ich zu lange Lehrer gewesen auch. Und dann ist natürlich entscheidend, sind die Stimmen. Jetzt geht's los in der Kneipe, in der Kaschemme, rund um Schlesischen Bahnhof. Ja, also das kann ich ja gut nachempfinden. Wa? Kann ich sehr gut nachempfinden.
Das hört sich doch super an. Bei historisch bewanderten, geschichtsinteressierten Menschen nehme ich mal als Klischee einfach immer an, dass da auch immer eine heimliche Sehnsucht ist, vielleicht mal diese Zeit zu erleben. Wären das die 20er Jahre bei Ihnen, Herr Solowski?
Also ich sage mal, eine Zeitmaschine gibt es ja nur noch nicht. Also ja, die 20er Jahre wären schon ganz interessant, wenn man nicht unter die Räder kommt. Gerade bei einer Massendemonstration am Reichstag, wo wieder die Bannmeile verletzt wird und die Rechten und Linken sich kloppen. Und dann kommt die Polizei und dann gibt es Sänge erstmal. Ne? So war es ja damals.
Und dann aber schnell auch aus dem Staub machen, rechtzeitig.
Ja.
Vielen Dank, Herr Solowski, für das Gespräch. Es war großartig.
Danke auch.
Das war eine weitere Folge des Dark Berlin Podcasts. Zu Gast im Studio Harold Solowski. Fritz Thon.